Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Ich bin Markus Richter und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, digitale Themen zu erklären, zu beleuchten und zu hinterfragen. Und je nachdem, wann ihr uns hört, ist es ja jetzt zum Beispiel gerade kurz vor oder nach der Europawahl und auch deswegen wollen wir heute mal einen genauen Blick auf die Europäische Digitalgesellschaft und ihre Gesetzgebung werfen. Und das mache ich natürlich, wie immer, nicht alleine. Dafür sind zwei Breitband-Kolleginnen dabei, nämlich Jenny Gensmer und Pia Behmer. Hallo ihr beiden.
Hi Markus.
Hallo.
Pia, du gibst uns nachher einen Überblick über den allgemeinen Stand der Digitalpolitik auf einer Skala von das ist alles Neuland und wir leben in der Heimat der Digital Natives. Wie weit sind wir ungefähr in der EU?
Also wenn wir es an der Medienkompetenz der EU-Bevölkerung messen, dann sind wir so bei 2/3, weil 32% fehlen noch digitale Grundkenntnisse.
Ich bin gespannt, ob wir diese Zahl dann nachher auch für die PolitikerInnen nennen, aber da kommen wir vielleicht später im Detail dazu. Jenny, du hast dir den Digital Services Act angeschaut. Das ist eine EU-Verordnung, ein Gesetz, das helfen soll, die europäische digitale Gesellschaft zu formen und zu regulieren. Und das ist auch schon seit einer Weile in Kraft. Und da ist etwas, ich sage mal, Pikantes übersehen worden. Magst du uns schon mal einen kleinen Hinweis darauf geben, was da noch so ein bisschen fehlt?
Ja, es geht um eine Kategorie von Websites, die zu den meistbesuchtesten im Internet generell gehören und das ist Pornografie. Und die wurden von der EU-Kommission, als es losging mit dem DSA, zumindest als die ersten großen Plattformen gelistet wurden, nicht mitgedacht, mittlerweile schon. Und ich finde, dass man an dieser neuen Kategorie, die jetzt mitgedacht wurde, gut zeigen kann, wie der DSA arbeitet.
Ich bin ja sehr gespannt, wie das dann nachher aussieht. Und damit beschäftigen wir uns aber erst gleich. Vorher sprechen wir noch über ein bis jetzt sehr gut gehütetes Geheimnis der Digitalwirtschaft, den Google-Suchalgorithmus. Bis jetzt wusste niemand so genau, wie die Google-Suche funktioniert. Also der Algorithmus, der entscheidet, welche Suchergebnisse bei einer Google-Suche ganz oben stehen und welche nach unten wandern, wo man umblättern muss oder so ein bisschen scrollen. Und das war immer so ein riesiges Mysterium. Es wurde ganz viel darüber gerätselt. Es gab immer wieder Annahmen, die auch so ein bisschen zu funktionieren schienen. Aber so genau wusste man es nicht wirklich. Das war nie ganz klar. Aber jetzt. Jetzt gab es einen Leak, einen Einblick in Dokumente, die ganz viel darüber verraten, wie Google die Suchergebnisse bewertet und anordnet. Und das ist aus zwei Perspektiven für uns spannend, weil einmal natürlich für uns alle, denn die meisten von uns dürften ja googeln sagen, wenn sie was im Netz suchen und wie die Ergebnisse zustande kommen, ist natürlich spannend für uns. Und dann für den Teil der Digitalwirtschaft, der sich mit Suchmaschinenoptimierung befasst. SEO, Search Engine Optimization, also Menschen, die nichts anderes tun als ihre Webseiten oder die Webseiten, für die sie beauftragt sind, so zu optimieren, dass sie bei einer passenden Suche ganz, ganz oben landen. Und für die ist natürlich auch interessant, bringt das überhaupt was, was wir machen? Und genau mit so einem Menschen sprechen wir jetzt über diesen Google-Leak. Christian Kunz, der ehemals SEO-Experte, arbeitet. Hallo und guten Tag.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute bei euch.
Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und bevor wir jetzt hier inhaltlich einsteigen, würde ich nochmal auf dieses Mystische eingehen, das hier passiert ist. Also der Google-Algorithmus ist ja so ähnlich wie das Originalrezept von Coca-Cola oder die Originaldruckplatten der Bundesbank. Sagenumwoben Geheimnisse. Alle hätten ihn gerne, niemand ist so richtig rangekommen. Jetzt, wie gesagt, bevor wir über Inhalt sprechen, wer hat eigentlich was geleakt und wie überraschend war das Ganze für Sie?
Ja, also die Geschichte ist so ein bisschen kompliziert, weil eigentlich ist es so, dass dieser Leak einer bekannten Persönlichkeit aus der Szene namens Rand Fishkin verbreitet wurde. Er hat aber diesen Leak gar nicht selber gefunden, sondern das war ein anderer SEO. Soweit ich weiß, war das Dan Petrovic. Der wollte aber eigentlich gar nichts darüber berichten, sondern der hat es direkt an Google kommuniziert und hat dafür eine Prämie bekommen. Da gibt es ja so Bug-Bounty-Prämien. Und irgendwie ist es dann aber doch weitergereicht worden. Und dieser Rand Fishkin hat es dann zusammen mit einem Kollegen veröffentlicht. Also das war so die Geschichte. Und Google hat sich da auch gar nicht so wirklich quergestellt, als sie da darauf angesprochen worden sind, auf diesen Leak, sondern hat mehr oder weniger einfach nur wissen wollen, ja, was möchtest du denn oder was wirst du denn dazu veröffentlichen und wirst du da Details dazu schreiben und so weiter. Und aber ich, ich habe so den Eindruck, dass also diese Panik bei Google darüber gar nicht so groß war. Also eine ganz interessante Geschichte und das lohnt sich da mal so ein bisschen, ja, das zu verfolgen.
Also war die Schlagzeile vielleicht sozusagen so ein bisschen größer als das wirkliche Mysterium. Vielleicht liegt es ja auch an folgender Sache. Sie schreiben auf Ihrer Seite, Sie schreiben da auch über SEO ja selber, dass es in diesem Dokument von 14.000 Ranking-Faktoren die Rede ist. Ich habe das jetzt gerade, wie gesagt, sehr groß aufgezogen. Aber stellt sich natürlich die Frage, 14.000, das ist natürlich mega komplex, dann ist der Algorithmus jetzt wirklich in seiner Gänze bekannt oder ist es eher so, dass man jetzt irgendwie so einen riesigen Haufen von Zutaten für ein Rezept hat und besser raten kann, wie das Kochrezept ist, aber richtig genau weiß man es immer noch nicht?
Ja, genau. Also so würde ich das sagen. Es ist so, dass man zwar jetzt grundsätzlich Funktionen, Attribute, Kennzahlen nachlesen kann, die Google möglicherweise verwendet. Man muss dazu sagen, dieses Dokument, was da geleakt wurde, ist auch nicht die aktuellste Version. Es handelt sich dabei um Version 0.4. Es gibt aber inzwischen mindestens eine Version 0.5. Das heißt, hier kann sich schon wieder einiges geändert haben. Was man auch nicht aus dem Dokument herauslesen kann, ist zum Beispiel, in welcher Gewichtung jetzt diese Kriterien einfließen und wann welche Kriterien tatsächlich zur Anwendung kommen. Das Ganze ist also ein gutes Stück komplizierter, als man jetzt auf den ersten Blick vielleicht meinen möchte.
Eine Sache, die in den Berichten so ein bisschen raussticht, ist ja, die Suche hat, also vielleicht nur für Uneingeweihte, so ja diesen Nimbus von Neutralität. Ne? Also es scheint irgendwie Kriterien für eine halbwegs objektive Relevanz zu geben, hat man immer gedacht. Aber wenn ich jetzt richtig verstehe, bewertet Google das, was sie da anordnen, auch schon inhaltlich selber oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, also es ist tatsächlich so, da verschiedene Ranking-Faktoren fließen damit ein, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also man hat zum Beispiel ein starkes Gewicht auf Backlinks. Das kommt jetzt auch wieder zum Vorschein oder zeigt sich ganz klar in diesem geleakten Dokument. Und man kann jetzt zum Beispiel auch besser erkennen, in welcher Weise Google jetzt diese Links einstuft. Es gibt wichtigere, es gibt weniger wichtige und das hängt dann auch je nachdem von der Bedeutung der jeweiligen Website, von der Aktualität
und von der
Relevanz ab.
Genau, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich meinte gar nicht so sehr die Art und Weise, wie da Links oder Backlinks gezählt werden, sondern wirklich dieses, unterscheidet Google zwischen, du bist eine gute Webseite und du bist eine nicht so interessante Webseite für das Suchergebnis?
Genau, also das wollte ich damit auch sagen. Es gibt da tatsächlich klare Unterscheidungskriterien und Websites werden dann auch in unterschiedliche Schichten des Google-Index eingeteilt, in sogenannte Tiers. Also es gibt den wichtigsten Level oder die wichtigste Tier in diesem Index. Das sind Websites, die eben ja sehr spontan und sehr akut vorgehalten werden in einem speziellen Speicher. Und dann gibt es noch untere Schichten und mittlere Schichten, die dann entsprechend weniger aktuell sind. Und da fließen dann eben auch die Websites ein, deren Wertigkeit jetzt nicht so hoch ist. Also es gibt eine klare Unterscheidung da an dieser Stelle, wenn man diesen Angaben aus diesem Leak-Dokument glauben darf.
Eine andere Sache, die auch herausstach, ist, Google hatte bisher eigentlich immer verneint, dass Nutzungsverhalten eine Rolle spielt. Also Klicks, Verweildauer, Absprünge, dass das direkt in das Ranking einfließt. Der Leak scheint das Gegenteil zu suggerieren. Hat Google da also die Community, die Welt, die Gesellschaft belogen?
An der Stelle muss man tatsächlich sagen, ja. Das könnte man so sehen, denn ich habe es gerade vorhin auch nochmal rausgesucht, verschiedene Aussagen von Google zu diesem Thema Linkverhalten, Klickverhalten. Und da wurde zum Beispiel vor ein paar Jahren gesagt, ja, es sei Quatsch, wenn man das Nutzerverhalten als Rankingfaktor bezeichne. Und offensichtlich ist es aber ganz anders. Das haben ja auch schon andere Quellen jetzt ergeben, auch im Zuge eines Gerichtsverfahrens gegen Google in den USA. Da gab es ja auch eine Zeugenaussage, die auf entsprechende Daten verwiesen hat, nach denen das Nutzerverhalten tatsächlich auf die Rankings Einfluss nimmt. Und ich denke, spätestens jetzt mit diesem geleakten Dokument ist klar, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was da gesagt wurde. Wobei man auch sagen muss, eigentlich jeder, der sich mit Suche und SEO beschäftigt, hat eigentlich schon immer die Annahme getroffen, dass es eine Rolle spielen muss, was die Nutzer klicken und was nicht. Weil das ist ja im Prinzip die beste Quelle, die Google überhaupt haben kann. Ja, also das Nutzerverhalten spiegelt ja sozusagen auch die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit mit einem Suchergebnis wider.
Aber die, sozusagen die Aussagen darüber, ob man das benutzt oder nicht, wären schon gesellschaftlich gesehen nicht unspannend. Ich würde es jetzt mal umdrehen. Wir schaffen heute in der Folge nicht alle 14.000 Faktoren. Aber wenn man das Dokument durchsieht, sogar aus der Aufgabe, die da dahinter steckt, nämlich möglichst gute Suchergebnisse zu generieren. Glauben Sie, Google hat ihre Aufgabe da gut gemacht? Also ist der Algorithmus ein guter Algorithmus, der wirklich sinnvolle Suchergebnisse generiert, oder sehen Sie da vielleicht andere, vielleicht wirtschaftliche Interessen, die da über dem Nutzerinteresse stehen?
Also ich sehe es jetzt erstmal aus Sicht eines Suchenutzers. Ich bin ja auch selber ein Suchenutzer und ich vergleiche auch immer die Suchergebnisse von Google mit anderen Suchmaschinen, wie zum Beispiel Bing. Und ich muss sagen, trotz aller Kritik, die es in letzter Zeit an Google gab, finde ich die Suchergebnisse von Google immer noch die besten, die es auf dem Markt gibt. Das mag auch ein Stück weit gewohntes Verhalten sein, aber ich denke mal, dass Google da nach wie vor einen vergleichsweise guten Job macht. Es gibt natürlich berechtigte Kritik. Google arbeitet ja auch daran, bestimmte Unwuchten auszugleichen, zum Beispiel dieses große Gewicht, das viele News-Websites zurzeit noch haben in Bezug auf beliebige Keywords, das korrigiert sich gerade alles so ein bisschen. Aber ich würde trotzdem nach wie vor sagen, dass Google natürlich auch trotz seiner kommerziellen Interessen, die mit der Suche verbunden sind, auch einen guten Job darin macht, die bestmöglichen Ergebnisse für die Nutzerinnen und Nutzer zu produzieren und zu liefern.
Bestmögliche Ergebnisse wollen ja auch SEO-OptimiererInnen erzielen, und es gab ja zwischen SEO-Menschen und Google eben so dieses jahrelange Katz-und-Maus-Spiel, was den Algorithmus angeht. Man hat geraten, dann hat es ein bisschen besser funktioniert, hat Google wieder im Algorithmus gedreht. Ist das jetzt vorbei, weil die Grundsätzlichkeit des Algorithmus jetzt öffentlich ist? Oder Sie haben ja vorhin gerade gesagt, das Dokument gibt es schon in einer weiteren Version sehr wahrscheinlich. Glauben Sie, dass Google wieder im Algorithmus schraubt und in ein paar Monaten ist alles wie immer, also man weiß eigentlich dann nicht mehr so genau, wie es funktioniert?
Genau, also es ist so, wir gehen davon aus, dass bereits jetzt schon vieles wieder anders ist, als es noch vor ein paar Wochen war. Wir haben zurzeit eine Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google und Ranking-Verschiebungen, die es so in diesem Stil eigentlich schon Jahre nicht mehr gegeben hat, oder ich weiß gar nicht, ob es jemals gegeben hat. Also da ist ein ständiges Auf und Ab zurzeit. Die Berechenbarkeit der Suchergebnisse, die hat ganz stark abgenommen. Das heißt, wir tun uns zurzeit wirklich schwer darin, Stabilität in die Rankings zu bringen und Ergebnisse zu prognostizieren. Das heißt, ich gehe davon aus, also dass trotz dieser geleakten Informationen, die ja im Großen und Ganzen nur das bestätigen, was wir die ganze Zeit schon angenommen haben, dass da in Zukunft noch mehr Bewegung in die Suchergebnisse reinkommen wird. Entsprechend schwerer macht es das dann natürlich auch für uns SEOs und für Website-Betreiber, dem zu begegnen beziehungsweise da dann nachzuziehen.
Letzte Frage, ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Wird sich die ganze Diskussion jetzt dann erledigt haben, weil man in Zukunft keine Links mehr sucht, sondern Antworten, die dann entweder von der Google-Suche auf der Webseite selbst gegeben werden oder die einen KI-Chatbot ausgibt? Wird dann vielleicht SEO zu KIEO, KI-Ergebnisoptimierung?
Ein Stück weit bestimmt. Also wir sehen ja aktuell, dass Google jetzt gerade die neuen AI-Overviews ausspielt, allerdings jetzt gerade wieder mit etwas angezogener Handbremse, weil es ja da einige falsche Antworten gab, einige lustige und kuriose Antworten. Ich glaube, dass gerade jetzt im Zusammenhang mit informationsbasierten Suchanfragen, die etwas komplexer sind, also die man nicht jetzt mit einem einzelnen Suchergebnis beantworten kann, dass dann da diese KI-Antworten verstärkt zum Tragen kommen werden. Für viele andere Themen, wie jetzt zum Beispiel produktbasierte Suchanfragen, wird es aber weiterhin auch eben klassische Suchergebnisse geben, die da auch eine hohe Rolle oder eine wichtige Rolle weiterhin spielen werden. Also wir werden so ein bisschen eine Mischung sehen, und dann wird es natürlich spannend zu beobachten, wie kann man es schaffen, dann tatsächlich in die KI-Antworten als Website zum Beispiel reinzukommen, als Referenz genannt zu werden. Und da wird sich tatsächlich so eine Unterdisziplin von SEO entwickeln. Aber das Ganze fängt jetzt gerade erst an und ist natürlich auch eine schöne Herausforderung für uns. Also ich glaube, wir müssen uns hier als SEOs keine Sorgen machen über die Zukunft, sondern ich glaube, wir können uns auf spannende Zeiten freuen, also auf noch spannendere Zeiten, als sie sowieso schon sind. Und da erschließt sich für uns ein ganz neues Aufgabenfeld.
Na dann dabei viel Spaß. Ich halte mal fest, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in ein vorheriges Mysterium, aber sozusagen eine bahnbrechende Revolution wird dadurch wahrscheinlich nicht stattfinden. Christian Kunz war das, SEO-Experte, der uns über den Google Leak aufgeklärt hat. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Und Jenny und Pia, ich möchte euch nochmal kurz ins Boot holen, weil ich habe jetzt in dem Interview eine Sache ausgelassen, die ich aber sozusagen nicht uninteressant und so einen kleinen Told-You-So-Moment hatte. Und das ist nämlich, was auch rausgekommen ist, ist, dass das Nutzungsverhalten im Chrome-Browser auch einfließt in das Ranking. Und ich bin bei Chrome so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, ich will gar nicht so genau beobachtet werden von einem Browserhersteller und war so, haha, habe ich es euch gesagt, überrascht euch das? Oder seid ihr da auch eher so, ja, das war ja eh klar?
Mich überrascht da nichts mehr, glaube ich. Also es ist trotzdem so ein Gefühl von, ach Mann, also auch so ein Ohnmachtsgefühl so ein bisschen, wie unser Verhalten und die Daten über unser Verhalten genutzt werden. Aber Überraschung wäre zu viel gesagt.
Okay, Jenny, wie ist es bei dir?
Ein ähnliches Gefühl. Ich habe nur immer mehr auch das Gefühl, dass ich es doch gern wissen würde. Also was spielt rein in diese Ranking-Algorithmen? Welche Quellen und vor allem so welche Werte, ne? Das, was Jillian York mal Silicon Values genannt hat, welche Werte müssen sich Unternehmen eben unterwerfen, zum Beispiel nicht so viel Pornografie zeigen und so weiter, ne? Also sowas, was alles reinfließt in diese Algorithmen. Und als er gerade gesagt hat, jetzt gibt's auch noch eine neue Unterkategorie von SEO, was so in die Chatbots reinfließt, habe ich bloß gedacht, das wird offenbar immer schwieriger, irgendwie nachzuvollziehen, warum mir irgendwas angezeigt wird. Das beunruhigt mich eher.
Aber wir haben ja die Leaks. So, es war wahrscheinlich sozusagen so eine Standardform von Transparenz, die ungewollte Transparenz, von der wir dann auch alle irgendwie profitieren. Und jetzt kommen wir von einem ganz konkreten Anbieter, also Google, über den wir gerade gesprochen haben, der unser aller digitales Leben bestimmt, zu der politischen Institution, die dafür zuständig ist, genau solche Anbieter und überhaupt die ganze digitale Sphäre zu ordnen und zu strukturieren, die EU. Wir machen es jetzt einfach einmal ganz groß. Wir sind ja gerade auch an einem passenden Punkt dafür, um mal ausführlich auf die Digitalpolitik der EU zu schauen. Einerseits, es ist gerade eine Legislaturperiode vorbei. Ich habe es vorhin gesagt, entweder ist für euch noch Wahl oder ihr habt gerade gewählt, ein neues Parlament wird gewählt und andererseits ist auch fast die Halbzeit der, Achtung, digitalen Dekade. Hört sich groß an. Das hatte die EU-Kommission 2020 ausgerufen, als sie ihre große Digitalstrategie vorgestellt haben, um nur drei Sachen zu nennen, die Teil dieser Strategie sind und die wir hier bei Breitband immer wieder ausführlich begleitet haben. Die KI-Verordnung natürlich, KI gerade in aller Munde, das digitale Märktegesetz und etwas, worüber wir nachher noch im Detail sprechen wollen, das auch hier kurz reingehört, das digitale Dienstegesetz oder wie wir es heute kurz nennen werden, DSA, Digital Services Act, alles Großprojekte, aber längst noch nichts alles. Und dieses alles der EU-Digitalstrategie hast du dir angeschaut, Pia. Und wenn du jetzt von ganz oben drauf schaust, auf dieses riesige Ding, wie sieht das denn aus, diese Digitalstrategie? Wie viel hat das noch mit dem zu tun, was da 2020 ganz groß als die digitale Dekade angekündigt wurde?
Es wird ja alles ganz gut dokumentiert, man muss nur lange suchen.
Danke dafür.
Also im Rahmen dieser Digitalstrategie, die heißt übrigens Ein Europa für das digitale Zeitalter, da gibt es 114 Vorhaben. Also das können zum Beispiel Verordnungen oder Richtlinien sein. Und 51 wurden umgesetzt, 14 sind kurz davor und beim Rest ist noch nicht so viel passiert. Das ist aber schon einiges. Und es liegt auch daran, dass die Digitalisierung ist eine von 6 politischen Prioritäten der EU-Kommission in dieser Legislaturperiode.
Kurz fragen, 114 ist so eine riesige Zahl. Mhm. Ist das sozusagen, man hat sich Sachen vorgenommen und dafür gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr kleinteilige Gesetze oder sind das auch 114 große Säulen?
Die Größe ist unterschiedlich, aber es sind schon unterschiedliche Themen. Also da ist wirklich einiges drin. Man kann sich diesen Zug, das ist als Zug dargestellt, mit 114 Waggons.
Nicht schlecht.
Also es hilft ein bisschen bei der beim Verständnis. Genau, das kann man sich so anschauen. Und Teil eben dieser großen Strategie, die grob 4 Themenblöcke hat, was die Ziele angeht, also einmal Medienkompetenz. 80% der EU-Bevölkerung sollen bis 2030 digitale Grundkenntnisse haben. Und die anderen 3 Themen kann man so grob in Netzausbau, Digitalisierung von Wirtschaft und von Behörden zusammenfassen. Da ist ganz, ganz viel drunter. Also das ist jetzt sehr runtergebrochen. Und was in dieser Legislaturperiode passiert ist, war jetzt vor allem eine Fokussierung auf die Regulierung von Big Tech und KI. Also die Verordnungen und Gesetze, die du eben auch schon genannt hast, wo wir viel drüber geredet haben. Es gab also viele Legislativen. Aber Quantität heißt ja nicht immer auch Qualität. Also nur weil es viel war, muss es ja auch nicht gut gewesen sein. Es gab viel Kritik daran, dass es zu so einer Überbürokratisierung kommt, also gerade kleinere und mittlere Unternehmen das nicht immer stemmen können und auch, dass zum Teil die Legislativen sich ein bisschen widersprechen. Und das ist ja jetzt auch alles noch nicht durch, sondern muss auf nationaler Ebene zum Teil noch umgesetzt werden.
Ja. Heißt es, der Digital Services Act und AI Act, das ist dann jeweils so ein Waggon von diesen 140,
genau,
von diesem langen Zug?
Okay. Also ich sag mal, dafür, dass wir fast schon Halbzeit der digitalen Dekade haben, klingt es auch nicht so, als ob wir pünktlich in den Zielbahnhof einfahren werden, um mal bei dem Bild zu bleiben. Es gibt ja wirklich sehr viele Dinge, die einfach noch unterwegs sind und manche, bei denen man schon dachte, das ist jetzt erledigt und dann aber doch eine Chatkontrolle zum Beispiel, ein so ein Beispiel. Ursprünglich wollte die EU-Kommission ja Internetdienste verpflichten, die Inhalte ihrer NutzerInnen zu durchsuchen, auch die verschlüsselten. Immer mit dem Argument, Kinder zu schützen. Das Parlament war dann damit nicht einverstanden. Es gab auch viel gesellschaftlichen Protest. Jetzt kommt das aber doch irgendwie wieder. Ist jetzt klar, was damit passiert und was dann vor allen Dingen nach der Wahl vielleicht damit passieren wird?
Also dieser Prozess läuft einfach weiter. Egal, ob jetzt die Legislatur, also es ist nicht so wichtig, dass die Legislaturperiode gerade endet. Was aber sich ändert, sind die Personen, die beteiligt sind. Also die PolitikerInnen, die dann im Parlament sitzen, die wir eventuell noch reinwählen oder nicht. Und wie die entscheiden, da kann dann natürlich eine Veränderung noch stattfinden.
Das heißt, mit der Wahl kann ich, je nachdem, wo ich gerade bin, oder habe ich vielleicht maßgeblich verändert, wie über die Chatkontrolle verhandelt wird?
Es kann sein. Also der Stand jetzt ist ja, es gibt eine Position des Parlaments. Die Position ist, es soll kein verdachtsloses und automatisiertes Durchsuchen von Dateien geben. Die verschlüsselte Kommunikation soll vor allem geschützt werden. Scans soll es noch nur nach einem richterlichen Beschluss bei verdächtigen Einzelpersonen oder Gruppen stattfinden und eben nicht, wie ursprünglich angedacht, standardmäßig bei allen EU-BürgerInnen. Und Netzsperren und Alterskontrollen nur unter strengen Bedingungen.
Das heißt, man kann schon sagen, eigentlich keine Chatkontrolle.
Zumindest, also dieser Begriff ist natürlich auch sehr weit,
ja,
aber
klar.
Eigentlich genau ist das jetzt die Position des Parlaments. Mhm. Der nächste Schritt ist der Trilog, also Kommission, Rat der EU und Parlament sitzen zusammen und verhandeln über den finalen Gesetzestext. Und da kann sich jetzt aber die Position des Parlaments noch verwässern. Also da kommt es dann eben drauf an, wer da sitzt. Darüber habe ich auch mit Eline Eickstedt gesprochen. Sie ist Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
Die Kommission, der Rat und das Parlament sitzen an einem Tisch und versuchen sich auf irgendwas zu einigen. Und da wissen wir halt noch nicht, wer dann aus dem Parlament da sitzen wird und wie sehr die Person sich dann auch auf Kompromisse einlassen wird. Und da können dann halt Sachen wie zum Beispiel Schutz von verschlüsselter Kommunikation unter den Tisch fallen oder Dinge wie Altersverifikation oder Ähnliches dann als Kompromiss sozusagen verkauft werden und dann auch von den Parlamentariern entsprechend durchgewunken.
Also die Frage ist, bleibt dann quasi, werden die Abgeordneten des neuen Parlaments bei der Position des alten Parlaments bleiben?
Falls ich den Podcast gerade noch rechtzeitig höre und vor einer Wahlentscheidung stehe, wie sieht es denn bei den deutschen Parteien aus? Kann man da was sagen, wie die zu dem Thema stehen?
Ja, ich habe mal in die Wahlprogramme geguckt und habe in mehreren, da steht was gefunden, da steht dann sowas drin wie, wir lehnen Chatkontrolle ab. Zum Beispiel bei der Union, bei den Grünen, FDP und Linke. Die SPD äußert sich dazu nicht. Und dann gibt es noch AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Die haben dazu auch keine Position bezogen in den Wahlprogrammen.
Das klingt so, als ob man nicht in allen Richtungen sozusagen danach seine Wahl davon abhängig machen sollte, oder? Also ist das für die Parteien eher sozusagen so ein Zusatzthema und gar nicht so wichtig, wie das vielleicht beim Protest war damals?
Also ich finde vor allem, es sagt sehr wenig aus. Also es ist eine sehr vage Aussage. Darüber habe ich auch mit Eline Eickstedt vom CCC gesprochen und sie sagte, in der Gesetzgebung steckt halt viel, viel mehr drin als in diesem Begriff Chatkontrolle.
Die meisten Parteien verstehen die Chatkontrolle und gegen die Chatkontrolle zu sein wirklich im engeren Sinne. Das heißt, sie setzen sich gegen Scannen von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation ein. Wogegen sie sich aber nicht einsetzen, ist zum Beispiel das Scannen von Cloud-Dienstleistungen, unverschlüsselter Kommunikation, dann dieses ganze Thema Altersverifikation. Das heißt dann, wenn wir Altersverifikation im weitesten Sinne bekommen, ist eine anonyme und pseudonyme Internetnutzung einfach nicht mehr möglich.
Also bei der Altersverifikation, da geht es nicht um diesen Klick, den man kennt, ne, auf ein paar Webseiten bin ich 18, ja bin ich, sondern es geht wirklich um den Beweis des Alters. Das heißt, es geht Richtung Ausweispflicht und Identifikation, die verschiedene Systeme, die da besprochen werden. Und also man hört schon raus, dass Parteien jetzt einfach nur beantworten müssen, seid ihr dafür oder dagegen. Das reicht jetzt für mich als Wählerin für ein vollständiges Bild einfach nicht aus. Und wer Wahlentscheidungen von solchen Einzelthemen abhängig machen möchte, wie Chatkontrolle, muss da ein bisschen tiefer graben und sich alte Abstimmungen angucken oder Berichterstattungen und so weiter.
Das wäre so schön, wenn es einfach mal einfach wäre, was natürlich nicht ist. Gehen wir mal weg von dem einen konkreten Thema hin nochmal zur großen EU-Digitalpolitik. Eine Befürchtung, die es ja auch gibt, ist, und die wird auch durch Vorwahlumfragen untermauert, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien in den EU-Staaten bis zu einem Viertel der Sitze tatsächlich im Europaparlament bekommen könnten. Und dann hätten die natürlich mehr Einfluss auch auf die Digitalpolitik. Und mal abgesehen davon, dass man sich davor fürchten kann, wie könnte das bei dem konkreten Thema jetzt bei unserem Thema aussehen?
Ja, es ist total schwer, diese sehr verschiedenen europäischen Parteien am rechten Rand zusammenzufassen, weil die auch einfach sehr unterschiedliche Positionen zu einzelnen Themen haben. Deswegen gehen wir jetzt mal weg von diesem sehr konkreten, wo wir gerade waren, und auf eine analytischere Ebene. Ich habe noch mit Annegret Bendig gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Stiftung Politik und Wissenschaft und fokussiert sich auf Cybersicherheit und Digitalpolitik mit Blick auf die EU. Und ich habe ihr diese Frage auch gestellt. Also wenn es jetzt ein konservativeres Parlament gibt, was heißt das für die Digitalpolitik?
Wenn sich Parteien, und man findet sie im linken, im extrem linken Spektrum, genauso wie im extremen rechten Spektrum, dann sich für ein Europa eher der Nationalstaaten wieder aussprechen, dann würde ich bezweifeln, dass wir da so aufgestellt sind, dass wir wirklich in diesem geopolitischen Kontext, in dem wir uns bewegen, mit dieser zunehmenden Konflikthaftigkeit von zwischen demokratischen Staaten auf der einen Seite und autoritären Staaten auf der anderen Seite uns wirklich da zukunftsfähig machen.
Also sie sagt auch, auch in der Digitalpolitik sind die eigentlichen Herausforderungen liegen auf internationaler Ebene, weil wir in einer neuen geopolitischen Realität leben. Der Krieg in Europa hat Auswirkungen auf unsere Sicherheit und auch auf die Resilienz unserer kritischen Infrastruktur. Und andere Beispiele, die sie genannt hat für Digitalthemen, die auf internationaler Ebene wichtig werden, ist zum Beispiel auch die 5G-Implementierung und sowas wie Patententwicklung.
Aber ich finde ganz interessant, weil im Subtext hört man sozusagen, da wird nicht so die große Gefahr gesehen, über was passiert, wenn rechtsextreme Kräfte an die Macht kommen mit, keine Ahnung, eben Technologie, die Überwachung möglich macht oder so, wenn man dann sofort auf den geopolitischen Kontext geht. Es steht eine neue Legislaturperiode an und wir hatten jetzt ganz viele Verordnungen, DMA, DSA, AI. Was werden denn die Themen in der kommenden Legislaturperiode sein, über die wir hier berichten werden vielleicht sogar?
Ja, erstmal geht es um die Umsetzung dieser ganzen Regulierungen der vergangenen Jahre. Und dann, was auch noch auf uns zukommen wird, wird die E-Privacy-Verordnung sein, also die nochmal auf die Regulierung von Cookie-Bannern zu schauen. Und auch die Datenschutzgrundverordnung, an die wollen alle noch mal ran von den Parteien, die im Bundestag sitzen, von den deutschen Parteien. Steht auch in allen Wahlprogrammen was drin, außer beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich habe aber auch mal die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, gefragt, was sie denn meinen, was wichtig wird in der kommenden Legislaturperiode.
Also ich glaube, Sicherheit wird ein Riesenthema sein. Also nicht nur Sicherheit im Sinne von innere Sicherheit, sondern auch Grenzsicherheit und vor allen Dingen Sicherheit im Hinblick auf die Kriege, die jetzt unmittelbar vor unserer Haustür, aber auch außerhalb Europas stattfinden und halt auch digitale Kriegsführung in Anführungsstrichen beziehungsweise auch digitale Aufrüstung. Also ich glaube, so dieses ganze Thema so Drohnen, AI-gesteuerte Angriffe und so weiter und so fort wird weiter so in den Mittelpunkt rücken.
Also ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber das, was ich sehe, ist also eine Entwicklung natürlich in diesem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz, Quantencomputing, letztendlich auch der Bereich der Kryptographie, alles, was auch im Prinzip die Sicherheit und die Resilienz des digitalen Binnenmarkts sichern wird. Das wird ganz sicher nach vorn rücken, auch als politische Priorität, weil wir sehen, dass schwerwiegende Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen zunehmen. Und damit gehen natürlich auch Handlungsanforderungen an die Politik einher.
Also da sind sich Elina Eickstedt und Annegret Bendig einig, auch in der Digitalpolitik wird Sicherheit eine große Rolle spielen.
Ich sag mal so, wir werden wahrscheinlich genug zu tun haben. Und ich würde jetzt noch sozusagen einen kleinen Wetttipp abgeben zur EU-Wahl. Ich denke, das nächste Thema, über das wir hier berichten, mit größerem Skandalpotenzial, wird tatsächlich die Chatkontrolle sein, weil das irgendwie jetzt wieder ansteht. Das wird also so ein alter, neuer Aufreger möglicherweise. Was denkt ihr? Was ist sozusagen euer Tipp? Das nächste Thema auf EU-Ebene, über das wir hier berichten werden müssen?
Ich glaube, ich bin tatsächlich gespannt auf die Revision der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, da ist so ein starkes Narrativ entstanden, dass die irgendwie das Internet kaputt gemacht hat. Und eigentlich hat die uns auch so viel Gutes gebracht. Und eigentlich finde ich es spannend zu sehen, wie wird denn da nochmal nachgeschärft? Geht man vielleicht auch nochmal an dieses ganze Dark-Pattern-Ding ran? Diese ganzen Pop-Ups, die ständig auf, die man wegklicken werde. Ich fände richtig gut, wenn das nochmal hochkommt und wenn man da nochmal draufschaut, wie man das irgendwie NutzerInnen freundlicher designen könnte.
Habt ihr das gehört, die EU-Politik? Pia, was glaubst du?
Ja, ich hatte in dem Gespräch mit Annegret Bendig, hatte sie auch gesagt, dass sie es interessant findet, dass so Themen wie Chatkontrolle den Diskurs immer so stark bestimmen und weil sie eben sehr auf diese geopolitischen Themen schaut. Und dann hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich habe so gedacht, ja, wahrscheinlich werden wir viel auch auf kritische Infrastruktur und so schauen müssen und das auch hier bei uns.
Genau, demnächst in dieser Legislaturperiode und hier bei Breitband. Und nachdem wir jetzt über das große Ganze der EU-Digitalpolitik geredet haben, wollen wir uns einem dieser Großprojekte nochmal ganz ausführlich widmen, nämlich dem Digitalen Dienstegesetz, dem Digital Services Act, dem DSA. Das ist, kurze Wiederholung, eine EU-Verordnung, die im Detail sehr komplex ist, aber hinter der eigentlich ein ganz einfacher Gedanke steht, der ungefähr so geht. Wenn eine Plattform, ein Online-Dienst, eine gewisse Größe erreicht, dann kann er die gesellschaftliche Diskussion relevant beeinflussen. Das heißt, die Anbieter haben eine gewisse Verantwortung und das wiederum bedeutet, das sollte man vielleicht regulieren. Das versucht der DSA und nennt das Ganze dann ein systemisches Risiko und sieht das, dieses systemische Risiko, wenn eine Online-Plattform 10% der EU-Bevölkerung erreichen kann, also so hat man sich gedacht, ungefähr 45 Millionen Menschen sind das. Und das klingt ja irgendwie auch eindeutend, wenn ein soziales Netzwerk zum Beispiel an so viele Menschen zum Beispiel Fake News oder Verschwörungstheorien ausspielen kann, kann das gefährlich werden. Der DSA nennt so große Plattformen, die also eben diese 45 Millionen Menschen oder mehr erreichen, Very Large Online Platforms. Und dazu zählen, man hat sich vielleicht schon gedacht, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, also so ganz klassische soziale Netzwerke, aber dann auch große Handelsplattformen, Alibaba zum Beispiel, Apples App Store, Amazon Marketplace gehören dazu. Das heißt, irgendwie alle Online-Angebote, wo es irgendeine Form von sozialer Interaktion geben kann und die so viele Leute erreicht. Und das kann halt echtes Social Media in Anführungszeichen sein oder auch nur Online-Bewertungen, zum Beispiel halt bei Marketplaces oder Shops. Man merkt also schnell, das ist so ein, es gibt einen klassischen Kern für den DSA, aber es gibt auch ein ganz weites Feld, das da bearbeitet werden muss. Und es ist interessanterweise so, dass da vielleicht nicht mehr ganz, aber schon bis vor einiger Zeit noch eine Gruppe von Anbietern gefehlt hat, was vielleicht nicht überraschend ist, denn über die wird wahrscheinlich schon im privaten Kontext gar nicht so viel oder nur ganz verschämt drüber gesprochen. Und auch in der medialen Diskussion kam die bei der Berichterstattung über den DSA eher selten vor. Und auch die EU-Kommission sogar, die machen das ja beruflich, die scheinen bei der Umsetzung des DSA die erstmal übersehen zu haben. Was in aller Welt könnte das sein, Jenny? Du weißt es, sag es uns.
Sagen wir so, es gab einige Menschen, die sich gewundert haben, warum die großen Porno-Webseiten nicht auf der ersten Liste des DSA verzeichnet waren.
Mhm. Das heißt, wenn ich also mal die Definition, die ich gerade erklärt habe, zu Rate ziehe, heißt das, die müssten 45 Millionen User oder mehr haben und irgendwie deswegen systemkritisch sein, weil es da auch Interaktion gibt. Und wenn sie erst jetzt dabei sind, warum sind sie denn erst jetzt dabei?
Das lag daran, dass zumindest aus Sicht der EU-Kommission und einiger NGOs die Plattform oder manche der Plattform ihre Nutzendenzahlen sehr niedrig angesetzt haben. Pornhub zum Beispiel und Xhamster, die haben gesagt, wir haben 33 Millionen Nutzende. Und das haben sie auch erst nach der Abgabepflicht gesagt. Also ein Grund, warum sie nicht auf dieser Liste gelandet sind. X-Videos, ein sehr großer Konkurrent dieser anderen beiden Plattformen, war auch spät dran, hat dann aber seine Zahlen veröffentlicht und da hat man gesehen, die haben 160 Millionen Nutzende in der EU. Und da haben sich jetzt einige gefragt, Gruppen. Was ist denn das für ein großer Abstand? Da ist ja merkwürdig. Und sind dem mal ein bisschen nachgegangen und haben einen offenen Brief geschrieben, haben sich an die EU-Kommission gerichtet und auf diese Diskrepanz hingewiesen. Und die EU hat dann offenbar auch nochmal nachgeforscht und auf der zweiten Liste der Very Large Online Plattforms, man kann auch sagen VLOPs, da stehen sie jetzt: Pornhub, Stripchat, das ist von Xhamster, ein Anbieter, und Xvideos.
Mal kurz, also alle Plattformen, die ihre NutzerInnen-Daten da abgeben müssen, das ist einfach Daten, die rausgeben können, wie sie wollen. Müssen sie das irgendwie beweisen?
Man muss zumindest immer mehr Dokumente der EU-Kommission zur Verfügung stellen. Das verlangen sie, dass man das schon nachprüft. Aber erstmal gab es im letzten Jahr nur so eine Abfrage. Da wurden quasi sämtliche großen Website-Anbieter und Plattformen befragt, wie viele Nutzende habt ihr? Und die haben quasi erstmal eine Selbstaussage gemacht und manche eben auch ein bisschen spät.
Wollte gerade sagen, also könnte man sagen, ist ja schon komisch, hätten die schon mal selber gucken sollen. Aber jetzt ist es halt soweit, die stehen jetzt halt auf dieser Liste. Und jetzt würde ich aber denken, so von der ursprünglichen Idee her, ne, also es geht so um Fake News und gesellschaftlich prägende Debatten, da würde ich die, also ja, die sozialen Netzwerken, die sind ja quasi Kern dieses Dings. Und dann gibt es ja große Angebote, die stehen da halt auch drauf, aber man fragt sich, gut, das ist der Vollständigkeit halber. Wie ist das denn bei Porno-Plattformen? Sind die jetzt sozusagen auch der Vollständigkeit halber dabei oder wird man bei diesem, sieht man bei diesen Plattformen sozusagen ganz konkrete Gefahren? Also nicht nur das Potenzial zum systemkritischen Gefahren, sondern dass es da wirklich was gibt, okay, hier müssen wir wirklich aufpassen.
Also, dass man quasi inhaltlich guckt, so die Natur der Pornoplattform. Ja. So in die Richtung habe ich mich das auch gefragt, wird da quasi Porno bewertet? Und ich habe darüber mit dem Aktivisten und IT-Rechtsanwalt Alessandro Polidoro gesprochen. Der arbeitet auch in dem Bereich der digitalen Intimität und hat auch diesen offenen Brief der NGOs, den ich eben erwähnt habe, koordiniert. Und der sagt, bisher gibt es noch keine sowas wie eine offizielle anerkannte Taxonomie, die jetzt speziell die großen Porno-Websites als ein systemisches Risiko ausmacht. Aber es ist klar, Porno-Websites, da gibt es massenhaft Videos von diversesten Spielarten sexueller Vorlieben. Und darunter fällt natürlich relativ schnell auch illegales Material. Und dazu gehört eben bildbasierte sexualisierte Gewalt. Die wird verharmlost häufig als Rachepornografie bezeichnet und die nimmt auch mit KI immer weiter zu, also ne, unter dem Begriff Deepfakes. Und dann gibt es natürlich noch dieses riesengroße Problem von Bildern von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Minderjährige. Da gab es einen Skandal bei Pornhub vor ein paar Jahren, da wurde einiges Material gefunden. Ja, und wenn man jetzt eben da nochmal drauf schaut, das ist eben eine Gruppe Kinder, Minderjährige, die vom DSA ganz besonders vor rechtswidrigen und anderweitig schädlichen Inhalten geschützt werden sollen.
Naja, aber ich will das Problem nicht in Abrede stellen, weil das ist natürlich ein Problem. Aber ich will es aber aus der rein juristischen Brille betrachten. Und da könnte man sagen, was du gerade beschrieben hast, das sind alle Straftaten. Das heißt, wir haben eigentlich schon Regeln und Gesetze dafür. Könnte man also aus der juristischen Perspektive, wie gesagt, fragen, warum brauchen wir jetzt noch einen DSA? Was bringt der dann noch mit? Was macht das besser?
Der DSA, der regelt, dass die sehr großen Online-Plattformen illegale Inhalte, die von ihren Nutzenden gemeldet werden, schnell von der Plattform nehmen. Und gleichzeitig müssen diese Plattformen der Kommission Risikobewertungsberichte zusenden. Das heißt, da müssen sie zeigen, wie stellen sie denn sicher, dass die Nutzenden illegale Inhalte einfach flaggen können und wie sie dem dann nachkommen und wie sie dann auch schnell beseitigen. Das Problem ist, im DSA, da steht jetzt nicht drin, was schnell oder rasch bedeutet.
Klingt mir nach einer fantastischen Möglichkeit, wie man die Gerichte beschäftigen kann. Was ist denn eigentlich genau schnell? Und das kann man vielleicht auch für eine andere Frage machen, nämlich es soll ja auch beim DSA immer um schädliche Inhalte gehen. Und auch das müsste irgendwie definiert werden. Und gerade wenn es um Sexualität geht, kann in einer Gesellschaft, ich sag mal diplomatisch, Uneinigkeit bestehen, was das eigentlich bedeutet. Gibt es da einen Ansatz?
Einen genauen Ansatz gibt es da noch nicht und ich glaube, daran wird jetzt auch langsam klar, warum sich gerade Porno-Websites in einer ziemlich interessanten Nische von Regulierung befinden, einfach weil Pornografie so viele Kontroversen lostritt. Und auch Alessandro Polidoro stellt die Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich gemeint mit schädlichen Inhalten oder mit schädlichem Verhalten?
So what is harmful? This is an open question, of course. But research is already there pointing us in the right direction for at least a few points. And one of them for me is for sure online misogyny. For sure. toxic masculinity.
Also Polidoro sagt jetzt, dass die Forschung uns schon auf schädliche Inhalte hinweist. Zum Beispiel fallen darunter Frauenhass, toxische Maskulinität, Rape Culture. Auf vielen Plattformen ist diese Art Kultur oder einen Umgang mit Sexualität, der eben auch Gewalt toleriert oder verharmlost, sexualisierte Gewalt, der die verharmlost. Und Polidoro sagt eben, für ihn fällt das unter schädliches Verhalten. Und hinzu kommt auch noch, dass es eine Verzerrung in den Empfehlungsalgorithmen gibt, die dazu führen, dass die Seiten vor allem heteronormative Videos vorschlagen. Und da würden vielleicht manche sagen, naja, normal. Und andere würden sagen, das ist ein Problem. Und Polidoro gehört zu denen, die sagen, das sind schädliche Inhalte, weil die prägen eben das gesellschaftliche Bild, das wir von Pornografie, von Sexualität und Intimität haben.
Ich krieg trotzdem noch nicht so ganz klar, das ist ja sozusagen nur eine Diskussion und die muss man ja auch führen und dann muss das irgendwann jemand entscheiden. Ich verstehe trotzdem noch nicht ganz, wie der DSA dann letztlich helfen kann dabei.
Persönliche Meinung wäre, der macht erstmal diese Umstände sichtbarer, weil der DSA, der verlangt von den ganz großen Online-Plattformen, das finde ich besonders interessant, dass sie die Daten der Wissenschaft übermitteln, und zwar Daten über digitale Infrastruktur und über ihre Algorithmen. Und gleichzeitig fließt Geld in die wissenschaftliche Untersuchung dieser Daten. Und dieses Geld, das kommt von den Plattformen selbst. Das heißt, die Europäische Union, die stellt quasi den Plattformen ihre eigene Aufsichtsarbeit als Gebühr in Rechnung. Und einige Konzerne, die finden das jetzt natürlich nicht in Ordnung. Die haben auch dagegen geklagt. Zum Beispiel mal abseits von den Online-Plattformen Zalando, Meta und TikTok. Die sagen, die finden diese Gebühr unverhältnismäßig. Es gibt aber auch Forderungen, die innerhalb der Zivilgesellschaft als sehr umstritten wahrgenommen werden.
Jetzt Forderungen, die der DSA macht, oder was meinst du?
Genau, Forderungen, die der DSA macht.
Welche sind das?
Naja, zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber reden, was sind denn eigentlich schädliche Inhalte, dann sind wir auch wieder ganz schnell, wir waren da heute schon mal bei dem Thema Altersverifikation. Denn der Schutz von Minderjährigen, der soll mit dieser Altersverifikation durchgesetzt werden, weil, na klar, Pornografie im Internet ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Und wie man jetzt aber diese Altersverifikation umsetzen will, das ist weitläufig umstritten, zum Beispiel auch innerhalb der Digital Intimacy Coalition. Das ist eine Gruppe von Organisationen und Aktivisten und Aktivistinnen, zu denen auch der Rechtsanwalt Polidoro gehört. Und die setzen sich für ethische, inklusive Intimität im Internet ein. Und Polidoro sagt, innerhalb dieser Gruppe, da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Standpunkte zu dieser Altersverifikation. Und das macht die Zusammenarbeit immer komplexer, aber auch interessant.
This was exactly the point that made the whole work more complex, but also interesting, I believe, because we had to put together different stakeholders that are involved with the online pornography world. So, of course, you have.
Also Polidoro sagt hier, es gibt innerhalb dieses Kollektivs allein unterschiedliche Interessengruppen, die für digitale Grundrechte kämpfen und die Tech-Unternehmen in Verantwortung ziehen wollen und dann aber auch die Sexarbeitenden und diejenigen, die deren Rechte verteidigen. Und Polidoro sagt, während die einen gegen die Stigmatisierung und Moralisierung ihrer Arbeit vorgehen wollen, gibt es aber auch gleichermaßen die Überlebenden von sexualisierter Gewalt, die vor allem die Risiken eindämmen wollen. Und die sind auch Teil dieses Kollektivs zum Teil. Ja, und bei der Altersverifikation gibt es nun diese Kontroverse. Die einen, die sagen, es wiegt mehr, dass Minderjährige vor pornografischen Inhalten im Netz geschützt sind. Und die anderen, die sagen, bei einer Abfrage im Internet, da gibt sowieso niemand sein wirkliches Alter an. Wenn man seinen Ausweis vorlegen will oder muss, dann ist das ja auch schwierig. Wer zeigt schon einer Porno-Website seinen Ausweis? Und überhaupt, wenn man das zur Pflicht macht, dann verletzt das eben die Grundrechte, die Privatsphäre und den Datenschutz.
Also je länger wir drüber reden, desto mehr habe ich den Eindruck, der DSA ist eigentlich nicht die Lösung für das Problem, bietet aber so eine Art Leinwand, um besser drüber sprechen zu können. Oder hat er jetzt in dem Fall irgendwie Lösungsvorschläge tatsächlich mitgebracht?
Naja, der sagt, die Lösungen, die müssen die Plattformen eigentlich selber finden. Das hat mir Thomas Renier erzählt, der ist Sprecher für Digitalpolitik bei der EU-Kommission.
Wir sagen nicht den Plattformen, wie sie das tun müssen, konkret. Das heißt, die können mit konkreten Maßnahmen auf uns zurückkommen und sagen, das sind die Altersverifikationssachen, die wir auf unserer Plattform haben, Mittel, und wir können uns damit zufriedenstellen oder auch nicht. Wir geben einfach Guidelines, Vorschriften, welche Altersverifikationsmittel eine Plattform haben kann. Aber das ist überhaupt keine Verpflichtung. Der DSA sieht keine spezifische Altersverifikationsweise vor.
Und du hast ja gerade gesagt, das klingt eher so, als würde der DSA eine Möglichkeit geben, über Themen zu sprechen. Man könnte aber auch sagen, das entspricht eben diesem Ansatz des DSA, Technologie unabhängig zu funktionieren, also auch in die Zukunft hinein. Und deswegen ist es schwieriger, eine konkrete Vorgabe zu machen und zu sagen, okay, die Plattformen müssen eben mit einer Lösung kommen und man schaut sich das dann eben in der Kommission an und bewertet, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
Fazit also, was ich mitnehme, ist, wir sollten mehr über Porno reden. Und zwar nicht nur im Sinne einer guten sexuellen Aufklärung, sondern eben auch darüber, was entsprechende Plattformen da so treiben. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Breitbandfolge angekommen. Ich würde noch ein kurzes Fazit versuchen und auch euch darum fragen wollen, weil ich stelle bei mir selber immer fest, dass ich in so einer Sinuskurve Begeisterung für EU-Digitalpolitik unterwegs bin. Und ich dachte Mitte letzten Jahres so, Mensch, da tut sich ja wirklich ganz viel. Wir sind auf einem total guten Weg. Jetzt bin ich gerade wieder so, dass ich so denke, alles, was wir heute gehört haben, das ist alles so, also ja, es bewegt sich was, aber mit glazialer Geschwindigkeit. Das dauert alles so mega lange und ist alles so, da ist immer vor Gerichten. Also ich bin heute wieder ein bisschen pessimistischer geworden durch diese Sendung. Also vielen Dank für die Recherche, aber ich bin wirklich ein bisschen pessimistischer geworden.
Ich würde dem einen kleinen Kontrapunkt entgegensetzen. Gerne. Also ja, mich beschäftigen auch diese ganzen Zombie-Gesetze fast schon, ne? Chat-Kontrolle und weiß ich nicht, hier auf nationaler, genau so. Aber der DSA, ich finde den schon interessant, und zwar diese Transparenz. Die wird gefördert dadurch, also dass die Unternehmen ihre Daten rausgeben müssen. Und die EU 130 MitarbeiterInnen und SpezialistInnen eingestellt hat, um die zu verifizieren und zu erforschen und Geld geben mit von den Mitteln der Plattformen an Forschungsinstitute oder freie Forschende, damit die Plattform erforschen und besser kennenlernen können. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr spannenden und wichtigen Hebel, weil wir darüber einfach mehr wissen. Wir haben ja auch vorhin gemerkt, ne, aus dem Google Leak, dass wir mehr Wissen haben über diese Plattform. Und das finde ich hier auch eine ganz wichtige Grundlage, aufgrund der man ja Aktivismus machen kann.
Ja, ich muss aber leider sagen, du unterstreichst damit mal einen Punkt, ne? Weil statt dass die Regulierung reguliert, bietet sie uns eine bessere Ebene, um über Regulierung zu sprechen, die in Zukunft kommen könnte. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Pia, wie ist bei dir?
Ja, ich bin auch so ein bisschen erschlagen jetzt, muss ich sagen. Also ganz viel Wissen getankt irgendwie gerade auch. Aber ich hänge auch immer noch so ein bisschen an diesem, die haben einfach die Pornoplattformanbieter übersehen.
Das ist echt krass.
Kommt das wirklich aus so einem Gefühl von Scham oder so? Also das kann doch nicht sein, dass wir so krasse Regelwerke und diese ganze Komplexität haben. Und dann hängt das an so einem gesellschaftlichen Schamgefühl? Also ist jetzt so eine Frage, ich weiß nicht. Aber da hänge ich gerade irgendwie noch
gedanklich. Die spannende Frage ist auch, wenn es nicht am Schamgefühl hängt, dann ist es wirklich ein Übersehen gewesen. Und was haben sie noch übersehen? Na gut, aber das ist vielleicht was für ein andermal. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr heute hier wart und so schön recherchiert habt, damit wir eben auch genau diese Sachen mal sichtbar machen. Ich bedanke mich auch bei Jochen Dreier, der diese Woche die Redaktion hatte. Und ich bedanke mich auch bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Und falls ihr euch auch bedanken wollt oder einen Gedanken mit uns teilen wollt, wir freuen uns über Mails an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder Podcast-Plattformen eurer Wahl. Vielleicht am besten genau die, auf die ihr uns jetzt gerade in diesem Moment hört. Tut es! Das sollte es aber wirklich gewesen sein. Die nächste Folge Breitband gibt es in einer Woche. Mein Name ist Markus Richter und wir alle sagen Tschüss!
Tschüss! Tschüss.